Wir haben vor, heute neu zu starten, quasi neues Jahr, neues Glück. Glück in diesem Fall in Form von einer neuen Predigtserie. Wir starten rein in das Buch Jona. Und dazu gleich mal die steile Frage zu Beginn, was man eigentlich vor jeder Predigt fragen kann. Bist du bereit, heute, hier, jetzt Gottes Wort zu hören? Amen. Willst du Gottes Wort hören? Bist du sicher?
Ja.
Immer noch?
Ja.
Auch wenn ich es dreimal frage? Bist du dir ganz sicher?
Ja.
Ja? Frank ist sich ganz sicher. Bist du dir auch im Klaren darüber, was es unter Umständen bedeuten kann? Es war ja nicht so geplant. Die Predigtserie steht schon länger fest. Das Thema quasi auch. Aber wenn ich dann in den letzten Monaten und Tagen jetzt vor allem gehäuft aus Niger und anderen Ländern diese ganzen Nachrichten höre, dann frage ich mich schon, wenn Gott jetzt zu mir spricht heute und ich bereit bin, sein Wort zu hören und er sagt mir, geh doch mal in Niger, wie sieht die ganze Sache dann aus? Das ist eine von den großen vielen Fragen, die die Serie über Jona, die das Buch Jona aufwerfen wird. Also es ist ein ganz, ganz spannendes Buch, ein ganz besonderes Buch auch. Es ist ein ganz sonderbares Prophetenbuch, es ist ein kurzes Buch, es hat nur 4 Kapitel. Wir haben ein sehr starkes Narrativ, eine Geschichte, wo gar nicht so sehr das Prophetending im Vordergrund steht, sondern fast so diese eine Person, Jona, anders als andere Propheten, so stark im Fokus steht, sein persönliches Herz. Wir haben ein Buch über einen Propheten, der als einziger, ja, alle, anders als die anderen Propheten, nicht erstmal für das Volk Israel gesendet wird, um da Gottes Worte weiterzubringen, sondern ein Prophet, der in ein anderes Volk, in ein feindliches Volk, der quasi jetzt in den Niger gesendet wird, um Gottes Botschaft weiterzusagen. Ein Prophet, der sich dann weigert und dadurch diese ganze Geschichte nochmal in eine ganz, ganz andere Ecke verlagert. Es ist eine Story, über die möglicherweise, wir werden das im Laufe der Serie auch noch hinterfragen, aber wo es möglicherweise um die größte Erweckung oder mit die größte Erweckung der biblischen Zeiten geht, vielleicht eine der größten Erweckungen aller Zeiten. Wenn du jetzt das liest, Jona, wenn du hörst, es geht um diese Serie, ist dein erster Gedanke vielleicht, das ist doch das mit dem Fisch. Und da ist schon mal vielleicht der allererste Fehler, dass wir bei diesem spannenden Buch wieder nur an dieses Ding mit dem Wal denken oder dem großen Fisch und dann die ganz vielen Aspekte, die noch so drin stecken, vielleicht vernachlässigen. Wir wollen versuchen, in dieser Predigtserie diesen Fehler nicht zu tun. Es gibt auch noch einen anderen Fehler, den man tun kann. Wenn man an die Sache mit dem Wal gleich denkt, dann denkt man ja vielleicht auch ganz skeptisch, ach, kann das so gewesen sein? Wieder so eine Wundergeschichte in der Bibel, schon wieder so ein Ding. Ja, ein Wal verschluckt einen Menschen. Und dann kommt vielleicht noch das Bild aus der Kinderbibel in den Kopf, der hockt dann da. Ich habe mal eine Kinderbibel gesehen, da sitzt Jona gemütlich im Bauch des Wals, hat ein Lagerfeuer im Bauch des Wals gemacht und grillt sich da einen Fisch. Und dann ist natürlich sofort der Gedanke, was für eine Märchengeschichte, mal wieder. Ja, irgend so ein komisches Wunder. Und dann ist das Problem, wenn man denkt, ah, das kann ja so nicht gewesen sein, dass man dann denkt, naja, dann ist der Rest des Buchs Jona ja genauso irgendwie ausgedacht oder irgendwie nicht so relevant. Deswegen müssen wir doch am Anfang mal ganz kurz 3 Gedanken dazu sagen, wie wir jetzt mit dieser Wundergeschichte umgehen. Erstens, witzige Sache, es gab allein in den letzten 4 Jahren, 2021 und 2025 und davor in der Weltgeschichte auch schon, dokumentierte Fälle von Menschen, die von einem Wal, die im Maul eines Wales gelandet sind. Zuletzt, wie gesagt, 2025, ein Kajakfahrer in der Antarktis ist samt seinem Kajak von einem Buckelwal verschluckt worden und ein paar Sekunden später lebendig wieder ausgespuckt worden. Also der hat jetzt kein Lagerfeuer im Bauch gemacht. Aber rein technisch, solche Dinge sind erstmal möglich, also zumindest von der Größenordnung her. Der Kontext bei Jona ist natürlich noch ein bisschen krasser, ja? Wir wissen, er landet im Bauch des Wals. Das wird ganz genauso dokumentiert. Die Frage ist, überlebt er das? Auch die Frage werden wir stellen in der Predigtserie. Ist es so einfach, sowas zu überleben? Aber dann ist natürlich der Kontext klar. Wir lesen ja, dass der Wal nicht einfach so auf die Idee gekommen ist, sondern Gott hat diesen großen Fisch geschickt, damit er Jona verschluckt. Das heißt, wir haben hier Gottes Handeln. Es wird hier ganz klar berichtet, es war nicht so natürlich. Es war ein übernatürlicher Vorgang. Es war ein Wunder. Gott hat eingegriffen. Und das ist nicht so märchenhaft, das ist nicht so irrational. Wenn man von einem Gott ausgeht, der Himmel und Erde erschaffen hat, dann liegt es absolut im Bereich des logisch Denkbaren, dass dieser Gott seiner Schöpfung auch solche Befehle erteilen kann. Und mein dritter Gedanke dazu, dazu habe ich den Kronzeugen Nummer 1, nämlich Jesus selbst. Spannenderweise validiert Jesus gerade diese Berichte aus dem Alten Testament, die für uns heute als moderne Menschen so schwer zu glauben sind. Jesus selbst zitiert das in Matthäus 12, Vers 40 und sagt, gleich wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Riesenfisches war, so wird der Sohn des Menschen 3 Tage und 3 Nächte im Schoß der Erde sein. Für Jesus war es ganz klar, das ist keine Märchengeschichte, das ist so passiert. Und wenn wir das jetzt zumindest mal so anerkannt haben, dass dieses Ganze denkbar ist mit dem Wal, dann können wir auch an den Rest dieser Geschichte, glaube ich, mit einer großen Erwartung und einem großen Glauben rangehen und schauen, was das Buch Jona uns noch zu sagen hat. Ich starte heute mit dem ersten Kapitel und habe das mal genannt heute, diesen Teil der Serie, der Fluch der Flucht. Wir lesen aus Jona 1. Und das Wort des Herrn erging an Jona, den Sohn Amittais, folgendermaßen: Mache dich auf, geh nach Ninive in die große Stadt und verkündige gegen sie, denn ihre Bosheit ist vor mein Angesicht heraufgekommen. Da machte sich Jona auf, um von dem Angesicht des Herrn weg, nach Tarsis zu fliehen. Und er ging nach Jaffo hinab und fand dort ein Schiff, das nach Tarsis fuhr. Da bezahlte er sein Fahrgeld und stieg ein, und um mit ihnen nach Tarsis zu fahren, weg von dem Angesicht des Herrn. Aber der Herr schleuderte einen starken Wind auf das Meer, sodass ein großer Sturm auf dem Meer entstand und das Schiff zu zerbrechen drohte. Da fürchteten sich die Schiffsleute und schrien, jeder zu seinem Gott, und sie warfen die Geräte, die im Schiff waren, ins Meer, um es dadurch zu erleichtern. Jona aber war in den untersten Schiffsraum hinabgestiegen, hatte sich niedergelegt und war fest eingeschlafen. Da trat der Schiffskapitän zu ihm und sprach, was ist mit dir, dass du so schläfst? Steh auf, rufe deinen Gott an, vielleicht wird dieser Gott an uns gedenken, dass wir nicht untergehen. Und sie sprachen einer zum anderen, kommt, wir wollen Lose werfen, damit wir erfahren, um wessen Willen uns dieses Unglück getroffen hat. Und sie warfen Lose und das Los fiel auf Jona. Da sprachen sie zu ihm, sage uns doch, um wessen Willen uns dieses Unglück getroffen hat. Was ist dein Gewerbe? Wo kommst du her? Was ist dein Land? Und von welchem Volk bist du? Er aber sprach zu ihnen, ich bin ein Hebräer und ich fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat. Da gerieten die Männer in große Furcht und sprachen, was hast du getan? Denn die Männer wussten, dass er von dem Angesicht des Herrn floh, denn er hatte es ihnen erzählt. Und sie fragten ihn, was sollen wir mit dir machen, damit das Meer uns in Ruhe lässt? Denn das Meer tobte immer schlimmer. Er sprach zu ihnen, nehmt mich und werft mich ins Meer, so wird das Meer euch in Ruhe lassen, denn ich weiß wohl, dass dieser große Sturm um meinetwillen über euch gekommen ist. Da ruderten die Leute mit aller Kraft, um das Ufer wieder zu erreichen, aber sie konnten es nicht, denn das Meer tobte immer schlimmer gegen sie. Da schrien sie zu dem Herrn und sprachen, ach Herr, lass uns doch nicht um der Seele dieses Mannes willen untergehen. Rechne uns aber auch nicht unschuldiges Blut an, denn du, Herr, hast getan, was dir wohlgefiel. Darauf nahmen sie Jona und warfen ihn ins Meer, und das Meer hörte auf mit seinem Wüten. Da bekamen die Männer große Furcht vor dem Herrn und brachten dem Herrn ein Schlachtopfer dar und legten Gelübde ab. Am Anfang hatte ich gefragt, willst du Gottes Stimme hören? Bist du bereit dazu? Jona hat sie gehört, er hatte einen klaren Auftrag und er hatte eine sehr klare Meinung dazu. Aber bevor wir Jona verurteilen, dass er nicht brav das getan hat, was Gott wollte, machen wir uns die Situation erstmal ein bisschen klarer. Was genau sollte Jona tun? Als Hebräer nach Ninive gehen. Ninive war die Hauptstadt in gewissen Zeiten des mächtigen Assyrischen Reiches. Es war eine der größten Städte der damaligen Epoche überhaupt, mit Abstand, riesengroß. Die Assyrer waren die Erzfeinde der Hebräer. Und wir wissen heute aus der Geschichtsforschung, dass die Assyrer bekannt waren als extremst brutales Volk. Deutlich im Gegensatz sogar zu anderen brutalen Völkern. Es gibt detaillierte Steinreliefs mit Folterszenen, barbarischem Verhalten gegenüber den Feinden. Ja, die haben Menschen gerne bei lebendigem Leib verbrannt, gerade so die Gefangenen aus dem Krieg. Sie rissen ihnen Gliedmaßen ab, zogen ihnen da die Haut bei lebendigem Leib vom Körper, haben die an der Stadtmauer aufgehängt. All das haben wir heute geschichtlich dokumentiert. Und dahin soll Jona gehen. Hast du jetzt vielleicht ein bisschen mehr Verständnis für ihn? Und trotzdem wollen wir die Frage stellen, ob das der Grund war für seine Flucht. War es Angst oder steckte mehr dahinter? Was wir auch von Jona wissen, viel ja nicht, Sohn von Amittai, aber wenn wir den Rest der Bibel ein bisschen lesen, wissen wir, der hatte mit Amos und Hosea zusammengelebt und gedient. Und anders als Amos und Hosea, die immer mal wieder versucht haben, den König Jerobeam so ein bisschen zu beschwichtigen, ja, zu sagen, hey, sei mal nicht so nationalistisch, ja, schau mal, was Gott sagt und so weiter. Anders als die beiden hat Jona ihn immer wieder beschworen und sagt, nee, Krieg ist gut, ja, wir müssen stärker werden, wir müssen die Feinde bezwingen. Also Jona war immer wohl schon jemand, der schnell dabei war und den Untergang der Feinde herbeiführen wollte. Und gerade den schickt Gott zu einem anderen Volk. Das hat er mit keinem anderen Propheten in der Form gemacht. Gerade den nutzt Gott für seine missionarische Aktion. Und das ist schon ein extrem spannender Punkt in dieser ganzen Geschichte. Du musst dir nur mal jetzt kurz die Person vorstellen, mit der du heute den Nachmittag am ungernsten verbringen würdest. Ja? Was ist so die Person, wo du sagst, ja, das fällt mir einfach schwer. Da hast du sogar richtig Abneigung dagegen. Eine Person, die dich vielleicht schwer verletzt hat, die dir echt Schaden zugefügt hat, die dir das Leben richtig schwer gemacht hat. Und jetzt stell dir vor, du hörst Gott, der sagt, geh jetzt heute zu ihr hin, lad sie zum Kaffee ein und erzähl dieser Person von mir. Bist du bereit, Gottes Wort zu hören? Warum war Jona nicht bereit? Ich habe gesagt, wir werden sehen, nur Angst vor den brutalen Assyrern war es auf jeden Fall nicht alleine. Da steckte mehr dahinter. Aber fürs Erste bleiben wir mal bei dem Auftrag und seiner Reaktion. Gott spricht und Jona flieht. Und wie er flieht. Mehr fliehen geht nicht. Wenn jemand das Fliehen erfunden hat, kann man sagen, dann war es Jona. Weg vom Angesicht des Herrn, sagt der Text. Weg vom Angesicht des Herrn. Und das wird geografisch unfassbar deutlich gemacht. In den ganzen Worten, vielleicht habt ihr es gemerkt, als ich es vorgelesen habe. Er geht erstmal hinab, runter zum Hafen nach Jaffo. Ja, wenn man sich vorstellt, Gott ist irgendwie oben, dann wird diese ganze Flucht geografisch, symbolisch ganz klar symbolisiert, irgendwie so weg von Gott immer weiter runter. Erstmal runter nach Jaffo an den Hafen. Vom Hafen weiter runter in ein Schiff. Vom Schiffsdeck weiter runter in den untersten Schiffsraum. Runter, 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 tiefer, tiefer, tiefer. Weg, weg, weg vom Angesicht des Herrn. Mehr weg geht nicht. Doch, geht schon. Denn da ist noch mehr. Er sollte ja nach Osten gehen, nach Ninive. Aber er flieht in die komplett entgegengesetzte Richtung, nach Tarsis im Westen. Aller Wahrscheinlichkeit nach ist damit eine Siedlung auf der Iberischen Halbinsel gemeint, Richtung Spanien, am komplett anderen Ende des Mittelmeers, am Ende der damals bekannten Welt. Weiter geht nicht. Übers Mittelmeer. Er, der Hebräer, kein Seefahrervolk. Das Meer ist gruselig, unheimlich, steht für Gefahr. Aber er nimmt das in Kauf. Es ist ihm lieber, übers Meer zu fahren, ans Ende der Welt, als Richtung Osten nach Ninive zu gehen. Runter, 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 weg, weg, weg. Und das Ganze hat schon was Ironisches. Als ob man vor Gott fliehen könnte. Er, der Prophet, müsste das doch als allererster wissen, dass man von Gott nicht fliehen kann. Psalm 139, wo sollte ich hingehen vor deinem Geist? Und wohin sollte ich fliehen vor deinem Angesicht? Stieg ich hinauf zum Himmel, so bist du da. Mach dich das Totenreich zu meinem Lager. Siehe, da bist du auch da. Nähme ich Flügel der Morgenröte und ließe mich nieder am äußersten Ende des Meeres. Ha, Tarsis. So würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Breche ich Finsternis, soll mich bedecken und das Licht zur Nacht werden um mich her. So wäre auch die Finsternis nicht finster für dich und die Nacht leuchtete wie der Tag. Die Finsternis wäre für dich wie das Licht. Er kann vor Gott nicht fliehen. Aber er kann seine Seele vor Gott verschließen. Und ich glaube, genau das ist es, was hier passiert. Er flieht innerlich vor Gott. Er sagt innerlich zu Gott Nein, und das wird in dieser Geschichte so dramatisch symbolisiert durch seine äußeren Handlungen. Tiefer, 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 weg, weg, weg. Er hat sein Herz zugemacht für Gott und das tut seiner Seele nicht gut. Er entfernt sich innerlich immer mehr von Gott. Man könnte auch sagen, der Jona, der zeigt hier alle Anzeichen einer tiefen seelischen Krise. Er legt sich in den untersten Schiffsraum und will nur noch schlafen, nur noch abschalten, nur noch vergessen. Und damit immer noch nicht genug. Es geht noch weiter runter. Als Gott den Sturm schickt, ist Jona der Prophet des einzig wahren Gottes. Der Einzige, der nicht betet. Alle anderen heidnischen Seeleute beten zu ihren Göttern, Jona nicht. Jona schläft. Und ich muss sagen, ich kenne das auch. Es gibt Zeiten, da ist Beten schwer. Kennst du das auch? Wenn du weißt, Gebet wäre jetzt gut, aber du kannst irgendwie nicht oder manchmal willst du sogar nicht beten, weil du von Gottes Wegen gerade nicht wirklich überzeugt bist, anderer Meinung bist. Ich kenne das auf jeden Fall. Situationen, wo man eigentlich im Herzen weiß, ich bin gerade mit Gott nicht im Einklang. Da fällt Beten unfassbar schwer. Da bräuchte man es am meisten, aber da fällt es uns am schwersten, weil Gebet auch angegriffen ist. Und dann ist es so wertvoll, dass Gott uns andere Menschen zur Seite stellt, Geschwister in der Gemeinde zum Beispiel, die miteinander beten, die für mich beten, die sagen, hey, lass uns beten. Und manchmal sind es auch heidnische Seeleute, wie in diesem Fall, die Jona wachrütteln im wahrsten Sinne des Wortes und sagen, es ist eine Not, rufe doch deinen Gott an. Die andersgläubigen Seeleute, die konnten es gut in ihr polytheistisches Weltbild ja einordnen, dass da Gebete zu verschiedenen Göttern gesprochen werden. Ja, das war damals vollkommen denkbar. Es ist aber auch fast ein bisschen ironisch, weil sie merken, ihre Gebete helfen nichts. Jeder betet zu seinem Gott, aber es bringt nichts. Der Sturm hört nicht auf. Man hat gesagt, haben wir vielleicht noch einen Gott vergessen? Ist der Jona vielleicht, hat der noch einen besseren Draht zu Gott? Aha, ja. Offensichtlich. In der Todespanik scheint es diesen Seeleuten völlig egal zu sein, welcher Gott jetzt der wahre ist. Hauptsache es funktioniert. Da ist die Glaubensüberzeugung ganz schnell nicht mehr so wichtig. Man sagt ja auch heute aktuell noch, ne? Auf einem sinkenden Schiff oder in einem brennenden Flugzeug, da gibt es keine Atheisten. Da wird dann eben doch mal gebetet. Normalerweise, außer bei Jona, denn der betet immer noch nicht. Dann werden Lose geworfen und Jona gibt es zu und sagt, jawohl, ich bin's, ich fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat. Und da habe ich mich gefragt, Jona, stimmt das? Fürchtest du Gott? Du bist gerade vor ihm weggelaufen. Fürchtest du Gott gerade? Also auf eine gewisse Weise hat er ja extreme Furcht. Er ist weggelaufen vor Gott. Auf der anderen Seite geht es hier um die Ehrfurcht vor dem Herrn, die ihn eigentlich nach Ninive hätte treiben sollen. und die war in diesem Fall eingeschlafen. Ich habe mich aber trotzdem dafür entschieden, ihm diese Worte zu glauben, weil es ist vielleicht der Moment, wo er beginnt, so ein bisschen Einsicht zu zeigen. Er weiß, er hat was falsch gemacht. Und ich glaube, er rennt nicht vor Gott weg, weil er Angst vor Gott hat. Er weiß, dass man sich vor Gott nicht verstecken kann. Er rennt nicht vor Gott weg, sondern er rennt vor dem Auftrag weg. Und das ist ein Kerngedanke, ein Kernpunkt des Buches von Jona. Jona will nicht, dass Ninive eine Chance zur Buße und zur Umkehr hat. Jona weiß genau, wenn Gott einen Propheten schickt, dann bedeutet es, er gibt den Assyrern noch den Hauch einer Chance auf Umkehr und Bekehrung. Sonst hätte Gott auch gleich Feuer vom Himmel regeln lassen können. Aber er schickt den Propheten mit dieser Gerichtsbotschaft. Das bedeutet, diese Todfeinde haben noch eine Chance auf Rettung. Das ist Jona klar und das will er nicht. Er hasst die Assyrer und er hasst es, dass Gott gnädig sein könnte. Er ist weit entfernt vom Herzen Gottes und darum steckt er in so einer schweren seelischen Krise. Er rennt weg von Gott und das tut ihm nicht gut. Aber er betet immer noch nicht. Noch immer geht er nicht auf Gott zu. Er ist so gefangen, ja, in seiner persönlichen Krise, er will nicht. Stattdessen wünscht er sich sogar den Tod oder er wählt den Tod. Er schlägt vor, ins Meer geworfen zu werden, anstatt zu beten. Sein eigener Tod erscheint ihm besser, als dass er auf Gott wieder zugeht und dass Ninive die Chance auf Umkehr bekommt. Vielleicht auch, weil er weiß, als Kind Gottes, wenn Gott den Assyrern vergibt, dann muss ich ihnen auch vergeben. Und vielleicht kennt er Leute in seinem Umfeld, persönlich, die von den Assyrern misshandelt, vielleicht getötet wurden. Das Buch Jona ist auch eine gewaltige Geschichte darüber, wie der Teufelskreis dieser Welt, wir haben heute dafür gebetet, dieser Teufelskreis dieser Welt aus Hass und Gewalt und Krieg und Nationalismus durchbrochen werden kann. Man sieht ganz deutlich bei Jona, was zum Beispiel der Schriftsteller Alexander Solzhenitsyn so schön in Worte gefasst hat. Ich weiß nicht, wer ihn kennt. Solzhenitsyn war in Russland in einem KZ, in einem Gulag, wie das genannt wurde, einem Gefangenenlager, hat dort erlebt, wie die Wächter mit den Häftlingen umgehen, wie die Häftlinge untereinander umgehen. Und er durfte das überleben und hat später ein Buch geschrieben, Archipel Gulag, über diese Zeit, über diese Gewalt, über den Hass und wie er sich so seine Gedanken gemacht hat. Und ein Gedanke von ihm war so, was, wenn ich jetzt auf der anderen Seite vom Zaun stehen würde, wenn mein Leben anders verlaufen wäre und ich wäre jetzt einer der Wächter. Und er ist auf den Gedanken gekommen, als er gesagt hat, die Linie zwischen Gut und Böse, das ist nicht dieser Gefängniszaun. Die Linie zwischen Gut und Böse, die ist auch nicht zwischen Ländern und politischen Grenzen oder Ideologien. Und dann haut er diesen recht berühmten Satz raus, der Strich, der das Gute vom Bösen trennt, durchkreuzt das Herz eines jeden Menschen. Und wer mag von seinem Herzen ein Stück vernichten? Ich glaube, wir kennen das alle, so wie Jona, dass in uns ganz viel Potenzial zum Guten ist, aber auch ganz viel Potenzial für Finsternis, für Dunkelheit, für Unversöhntheit. Die Frage zwischen Gut und Böse, die entscheidet sich nicht in politischen Systemen, irgendwo da draußen in der Welt, sondern die entscheidet sich im Herzen eines jeden Menschen. Das Problem hat Solzhenitsyn auch gleich erkannt. Aber wer wagt es, wer kann es, sein eigenes Herz herauszureißen, auch nur ein kleines Stück, sein Herz zu verändern? Und das ist, finde ich, was Solzhenitsyn hier in Worte fasst. Ich weiß nicht, ob er es so gemeint hat, aber ich finde es auf jeden Fall, es ist eine ganz eindrucksvolle Beschreibung von dem, was die Bibel die Sünde nennt. Dieser Fluch im eigenen Herzen, diese Gewissheit, das eigene Herz hat so viel dunkles Potenzial auch. Es braucht Hilfe, es braucht Erlösung, es braucht Veränderung, aber ich kann es nicht. Und diese Flucht von Jona, dieses immer weiter tiefer, 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 weg, 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 weg vom Angesicht des Herrn. Auch das ist eine wunderbare, herausragende Beschreibung dafür, was Sünde mit uns macht. Wir verschließen uns weg von Gott, tiefer, tiefer, tiefer. Darum ist das der Fluch der Flucht vor Gott. Alles nur nicht im Willen Gottes unterwegs zu sein. Oder wie Jona, lieber sterben. Wow. Und die Bibel sagt, der Lohn der Sünde ist der Tod. Also Jona schlägt vor, ins Meer geworfen zu werden, aber spannenderweise sind die atheistischen oder andersgläubigen Seeleute nicht sofort bereit, es zu tun. Ja, die haben immer noch diesen humanistischen Kern in sich. Sie wollen offenbar erstmal kein Menschenopfer bringen. Erstmal wird wieder eine Zeit lang gerudert, gegen den Sturm angekämpft. Sie versuchen, eine Lösung zu finden. Und Jona, der betet immer noch nicht. Aber dann passiert etwas Erstaunliches, ja? Die heidnischen Seeleute, das ist jetzt ein Twist in der Geschichte, vorher haben sie zu ihren Göttern gebetet, die fangen jetzt plötzlich an, Jahwe, den Herrn, anzurufen. Zum ersten Mal in dieser Geschichte nehmen die heidnischen Seeleute Jahwe, den Namen des Herrn, des Gottes von Jona, in den Mund. Sie beten, bevor sie Jona dann ins Meer werfen. Er wird unter den Gebeten an Jahwe ins Meer geworfen. Und Jona, der betet immer noch nicht. Jona fällt ins Meer, der Sturm hört auf und die Seeleute, die sind bekehrt. Sie bringen jetzt Jahwe-Opfer. Sie haben jetzt Ehrfurcht vor dem Gott von Jona, nicht mehr vor ihren Götzen. Sie legen sogar dem Gott Jahwe Gelübde ab. Sie binden sich ab sofort an Jahwe. Und da wird eine unfassbare Wahrheit hier deutlich. Jonas hat alles falsch gemacht. Aber Gott nutzt sogar das Böse und das Schlechteste von uns und sieht die Möglichkeit darin, etwas Gutes hervorzubringen. In diesem Fall die Bekehrung einer ganzen Schiffsbesatzung. Und im zweifachen Sinne sind diese Männer gerettet worden. Einmal vor dem Sturm und im zweiten vor dem ewigen Tod. Und Jona, der setzt seine Reise nach unten fort. Er fällt noch weiter, tiefer, tiefer, tiefer. Vom Schiff jetzt runter ins Meer. Und wer glaubt, es geht nicht tiefer, der kennt es vielleicht, wie es bald weitergeht. Er landet noch tiefer im Bauch eines großen Fisches. Da geht es das nächste Mal weiter, aber eins kann ich schon mal spoilern, also vorwegnehmen. Wie es mit dem Strich, ja, der Linie, der Trennung im Herzen von Jona weitergeht. Das ist letztlich auch eine sehr große offene Frage im Buch von Jona. Wie viele Geschichten in der Bibel bleibt das Buch Jona ein Stück weit offen? Und das ist in der Bibel immer ein Zeichen dafür, dass wir angesprochen sein sollen. Dass wir heutige Leser und Hörer dieses Wortes selber reagieren sollen, selber nachdenken sollen. Wie es mit Jona in seinem Herzen weitergeht, das bleibt ein Stück offen. Wie das Herz Gottes aussieht, das wissen wir. Gott will, dass Menschen von dem Fluch im Herzen geheilt werden. Er will das für die Assyrer, er wollte das für die Schiffsbesatzung, er will das auch für Jona und er will das vor allem auch für dich und für mich. Und deswegen könnte eine Frage aus diesem Buch heute für uns schon so lauten. Ist dir dieser Riss in deinem Herzen bewusst? Ist dir da was klar geworden? Kennst du diesen Kampf auch zwischen Gut und Böse, diesen Fluch der Sünde? Und kennst du den, der diesen Fluch umkehren kann? Hast du Rettung erlebt von Jesus, den Gott in den Sturm dieser Welt geschickt hat, der auch mal in dem Schiffsbauch geschlafen hat, aber nicht aufgrund der seelischen Krise, sondern weil er absolutes Gottvertrauen hatte, weil er mit Gott im Einklang gelebt hat. Kennst du den, den Gott in den Sturm dieser Welt geschickt hat, der auch stellvertretend über Bord gegangen ist? Nämlich, indem er am Kreuz für uns gestorben ist, damit dieser Fluch im Herzen besiegt wird. Wenn du Jesus als diesen Retter kennst, dann gib ihm Lob und Ehre dafür. Wir haben in der Lobpreiszeit genug Zeit dafür gleich. Und lauf nicht von ihm weg, sondern lauf in seiner Kraft und in seiner Liebe immer weiter auf ihn zu. Und wenn du diesen Jesus als solchen Retter noch nicht kennst, aber dir es klar ist, dass du ein neues Herz brauchst, dann mach's wie die Seeleute und fang an, Jahwe anzurufen, den Gott Jesus anzurufen, den Gott der Bibel zu suchen und bete zu ihm und hilf ihm, deine Stürme zu stillen. Er wird dich erhören. Lass uns beten. Jesus, danke für eine verrückte Lebensgeschichte und das Beispiel von Jona. Wir bitten dich, dass du uns hilfst, diese alte Geschichte für uns heute neu zu verstehen und zu leben und was es auch mit uns machen soll, was du an uns verändern möchtest damit. Und danke, dass du über die Stürme und die Irrungen und Wirrungen und Fehler von uns Menschen der große, allmächtige Gott bist und bleibst und alles, aber auch wirklich alles zum Guten wenden kannst. Und da bitten wir für jeden Sturm, an den wir jetzt gerade denken müssen, an alles, wo wir nicht im Einklang mit dir unterwegs waren, unterwegs sind, um deine Liebe, um deine Heilung, um deine Rettung, um deine Erneuerung. Beten wir im Namen deines wunderbaren Sohnes Jesus. Amen.